Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Heute am Mittwoch, den 27. August. Schön, dass du dabei bist. Sprüche 3, Vers 12. Heute der alttestamentliche Text für dich und mich. Und ich sage es immer wieder gerne, kennt mich ja inzwischen. Buch der Sprüche ist einfach toll. Manchmal zum Schmunzeln und trotzdem unheimlich nachdenkenswert. Nicht vergessen, die Bibel sagt, Salomo ist der weiseste Mensch, der gelebt hat. Und da lohnt es sich, glaube ich, da mal reinzuschauen, das ganze Buch mal zu lesen und sich von Gott ansprechen zu lassen. Heute ist aber schon ein sehr ernstes Thema und bringt uns wieder ins Nachdenken. Hört mal zu, was da steht. Wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat durch Wohlgefallen an ihm und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Das ist ein hartes Wort. Früher stand da in der alten Übersetzung, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und da wird nochmal die Schwere dieses Verses nochmal wirklich vor Augen gestellt. Wen der Herr liebt, den weist er zurecht, den züchtigt er. Das scheint auf den ersten Blick gegen Gott und seine Liebe, die er ja in Jesus Christus zeigt, irgendwie nicht zusammenzupassen. Auf einer Seite liebt uns Gott, auf der anderen Seite weist er uns zurecht und etwas härter ausgedrückt züchtigt er uns. Aber, vielleicht habt ihr es auch schon von mir gehört, nichts anderes ist der gute Hirte. Der Hirtenstab ist dazu da, die Schafe im Grunde genommen abzuhalten von einem falschen Weg oder wenn geschoren werden muss oder heutzutage geimpft werden muss oder irgendein Medikament verabreichen muss, dann zieht man eben die Schafe, dem Schaf die Beine unter den Füßen weg. Den Boden unter den Füßen, oder wie heißt es? Und dann liegt der Schaf da hilflos und man könnte meinen, das war ja gemein von dem Hirten. Dabei will der Hirte doch nur Gutes tun. Und wir wissen also, dank der Bibel, dank Jesus Christus, dass Gott uns liebt. Besser noch, dass er dich liebt. Und manchmal gibt es Situationen im Leben, wo wir ahnen und spüren, das ist eine Lektion von Gott. Aber, und das stellt der Vers klar, schön heraus, dass Gott es tut, weil er dich liebt. Das will manchmal nicht zusammenpassen. Das erkennen wir erst im Nachhinein. Die Entscheidung unserer Eltern bei manchen Dingen, wo man in der Situation gemeckert hat, wie können die nur so gemein sein und das verbieten und nicht erlauben und nicht zulassen. Und später merken wir, das war genau die richtige Entscheidung der Eltern. Nun ist Gott, unser Vater im Himmel, nicht zu vergleichen mit unseren Eltern. Gott meint es gut. Und was er entscheidet und auch die Lektion, die er uns manchmal gibt, die sind wirklich wertvoll und führen uns zum Ziel. Ihr dürft nicht vergessen, dass Gottes Ziel für dein Leben ist, nicht Reichtum, nicht Luxus, sondern dass du am Ende das ewige Leben kriegst. Mit dabei bist im Paradies. Dass du zum Glauben an Jesus Christus kommst und dabei bleibst, an ihm dran bleibst. Das ist das Ziel Gottes. Alles andere ist dem untergeordnet. Weil was nützt dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, sagt Jesus, aber verlierst deine Seele? Das will Gott nicht. Gott will, dass du nicht verloren gehst. Und das geht nur, indem du im Leben Jesus Christus annimmst und an diesem Glauben bleibst bis zum Schluss deines Lebens. Dann hast du das ewige Leben. Und das ist Gottes Ziel. Und wenn das nötig ist, mal Nein zu sagen, vielleicht mehrfach Nein zu sagen, manche Tür in deinem Leben zuzumachen, dann tut Gott das, so komisch sich das in der Situation selbst so anfühlt, aus Liebe. Und dann stehst du eines Tages vor Gott und Jesus und erkennst es und sagst, danke, dass du mir diesen Weg damals versperrt hast, obwohl ich damals wütend war und enttäuscht war und es nicht verstanden habe. Das ist Vertrauen in Gott. Wenn Gott Türen schließt, unsere Gebete manchmal nicht erhört, andere Wege öffnet, mit denen wir gar nicht einverstanden sind, zu sagen, ich mag es nicht, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue darauf, dass du mich liebst, Gott, und dass dieser Weg der beste ist. Schwierig wird es mit den Gedanken, dass Gott eben Lektionen erteilt, durch Krankheit, durch Unfälle. Da bin ich immer sehr vorsichtig, weil die meisten, die ich kennengelernt habe, war Krankheit und Unfall nicht von Gott verursacht. Da muss man ja aufpassen, viele oder einige Christen zumindest, auch Pastoren, sehen das manchmal immer als Fluch Gottes oder als Lektion Gottes. Da muss man genauer mal hinschauen, weil meine Erfahrung arbeitet Gott nicht so. Gott macht nachdenklich durch manche Sachen. Oder man wird krank oder Corona halt manche auch als Strafe Gottes, die er in der Welt geschickt hat, kann ich nicht nachvollziehen. Aber Gott nutzt manche Krankheit, die er nicht verursacht hat, um dich ins Nachdenken zu bringen, um dir klarzumachen, dass du ohne ihn verloren bist. Das heißt aber nicht, dass Gott die Krankheit verursacht hat. Aber Gott nutzt das Böse und macht Gutes draus. Bestes Beispiel sind diese Gedanken zum Tag. Aus einer bösen Zeit, aus einer blöden Epidemie entstanden, hat Gott etwas Gutes getan, hervorgebracht, Segen geschenkt, obwohl es am Anfang böse war, kein Treffen im Gottesdienstraum möglich war, verboten war. Und dann das hier. Gott macht aus Bösem Guten. Jede Krankheit letztendlich in dieser Welt sollte uns ins Nachdenken bringen, dass es mit uns zu Ende geht eines Tages und dass wir Hilfe brauchen. Das muss Gott nicht erst verursachen. Aber wir sollten immer nachdenken bei jeder Krankheit. Wir sind eben dieser Welt unterworfen. Unser Leben ist endlich und endet irgendwann. Wer kann mir zur Seite stehen, wenn es zu Ende geht? Deswegen muss Gott keine Krankheit verursachen. Wir sind ja längst da, das passiert uns. Und das Alter kommt sowieso dazu, ganz automatisch. Aber auch im Alter gilt, Gott schenkt dir Leben, auch im Alter und im Tod. Das ist der Unterschied für all die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Lukas 15, Vers 32 dazu. Dort steht, der Vater sprach zum älteren Sohn, feiern muss man jetzt und sich freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Feiern. Feiern, wenn Menschen umkehren und Buße tun. In dem Falle heißt es ja, zu Jesus finden, zum Kreuz finden, Jesus annehmen. Ich weiß noch, wie Pauli bei uns in der Jugendfreizeit in Ostfriede in Hattingen reinkam in unser Mitarbeiterraum und sagte, dass sich ein Teenager bekehrt hätte zu Jesus Christus. Und wir waren alle nur am Grummeln, ja, das stimmt alles gar nicht, hat sie nicht so ehrlich gemeint, mal sehen, sei mal ein bisschen vorsichtig. Und dann ist Pauli ausgeflippt, hat uns zusammengeschissen auf Deutsch, warum wir uns nicht freuen würden, sondern gleich wieder so negativ sind. Und da hat er recht. Wenn jemand zum Glauben kommt, Jesus in sein Herz lässt, dann sollten wir uns freuen. Wieso? Weil der Himmel sich mitfreut. Der Himmel freut sich, wenn ein einziger umkehrt, Buße tut und sein Leben Jesus Christus anvertraut und in die Hände gibt. Nur wegen einer Person, sagt die Bibel, freut sich der Himmel. Das ist doch wohl der Grund, dass wir uns auch freuen können. Natürlich gibt es immer Vorbehalte. Natürlich ist kein Mensch gleich der 100% Superchrist. Gibt es eh nicht. Aber wieso sich nicht mitfreuen, Gott loben und Jesus preisen und für den Menschen beten und da sein, anstatt zu grummeln und das zu bezweifeln, die Entscheidung. Also will sagen, freu dich mit, wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Frage, wie kannst du ihm diese Person unterstützen auf dem Weg? Beten für ihn, sich mitfreuen. Ihn willkommen heißen, ihm anbieten, zur Seite zu stehen, weil du wahrscheinlich schon viel Erfahrung hast im Glauben an Jesus. Wir brauchen einander, wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen auch Menschen, die gerade frisch zum Glauben kommen, weil die Freude bei den Menschen so groß ist. Da denke ich dann immer, ach, so war das damals bei mir auch. Es hat sich alles ein bisschen gesetzt, man ist nachdenklicher geworden. Aber dieser erste Funke, diese Freude, wenn man merkt, Jesus lebt ja wirklich, er ist ja wirklich da und Gott existiert, ist unbeschreiblich. Und sich dann mitzufreuen, sich nochmal anstecken zu lassen von dieser ersten Liebe, dieser ersten Freude, ist toll. Manchmal müssen wir uns einfach überwinden und alle Bedenken, all unser theologisches Denken auch und Zweifeln über Bord werfen und sie erstmal mitfreuen. Schwierigen Zeiten, die Zweifel kommen, ja. Deswegen, warum nicht in dem Augenblick mitfeiern? Der Vater sprach zum älteren Sohn, ich lese mal vor, feiern muss man jetzt und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden, war verloren, ist gefunden worden. Das Gleiche gilt für jeden Menschen, der zu Jesus kommt. Der war eigentlich tot und verloren und hat Jesus Christus gefunden und damit das Leben. Grund zur Freude, auch wenn es nur eine Person ist. vielleicht hilfst du mit, dass Menschen zum Glauben kommen und dann ist Freude angesagt. Nicht gleich den Finger heben, du musst an die 10 Gebote denken und dies und jenes tun, sondern erstmal freuen. Jetzt ist Feiern angesagt. Das gehört auch zu einer Gemeinde, auch zum Christsein dazu. Feiern, dass Jesus da ist und ich ihn im Herzen habe. Gottes Segen, gutes Feiern. Tschüss und auf Wiedersehen. Amen.